Am Tag darauf nahm König Aegon vor den rauchenden Ruinen den Treueid Edmund Tullys, des Lords von Riverrun, entgegen und erhob ihn zum obersten Lehnsherrn am Trident. Die anderen Flusslords huldigten ihnen ebenfalls, Aegon als ihrem König und Edmund Tully als ihrem Lehnsherrn. Als die Asche so weit abgekühlt war, dass man die Burg wieder betreten konnte, wurden Männer hineingeschickt, um die Schwerter der Gefallenen einzusammeln. Viele waren zersprungen, geschmolzen oder nutzlos verdreht, und man schickte Wagenladungen davon zurück zur Aegon-Feste. Im Süden und Osten bewiesen die Vasallen des Sturmkönigs beträchtlich mehr Treue als König Harrens Flusslords. Argilak der Arrogante versammelte ein großes Heer bei Sturmkap. Der Sitz der Durandons war eine mächtige Feste, deren große Ringmauer sogar dicker war als die Mauern von Harrenhall. Bald erreichte die Nachricht vom Ende König Harrens seinen alten Feind König Argilak. Die Lords Grimm und Buckler, die vor dem anrückenden Heer zurückwichen, Lord Errol war gefallen, hatten ihn über Königin Rhaenys und ihren Drachen unterrichtet. Der alte Kriegerkönig brüllte, dass er nicht vorhabe, sich wie Harren wie ein Spanferkel mit Apfel im Mund in seiner eigenen Burg rösten zu lassen. Lieber werde er mit dem Schwert in der Hand fallen. Und so verließ Argilak der arrogante Sturmkap und ritt ein letztes Mal aus, um seinem Feind in offener Schlacht entgegenzutreten. Der Vormarsch des Sturmkönigs überraschte Orys Baratheon und seine Männer nicht. Königin Rhaenys hatte auf Miraxes beobachtet, wie Argilak Sturmkap verließ, und konnte die Hand genau über die Größe und Aufstellung des feindlichen Heeres in Kenntnis setzen. Orys bezog auf den Bergen südlich von Bronzetor Stellung und grub sich auf hohem Gelände ein, um die Ankunft der Sturmländer zu erwarten. Als die Heere aufeinanderprallten, machten die Sturmlande ihrem Namen alle Ehre. Der stetige Regen, der am Morgen begann, hatte sich mittags bereits zu einem heulenden Orkan ausgewachsen. König Argilaks Vasallen drängten ihn, den Angriff um einen Tag zu verschieben. Doch der Sturmkönig hatte fast doppelt so viele Männer wie die Eroberer und verfügte über fast viermal so viele Ritter und schwere Reiterei. Der Anblick der Targaryen-Banner, die durchnässt auf seinen eigenen Hügeln flatterten, erzürnte ihn, und dem erfahrenen Krieger entging auch nicht, dass der Wind von Süden wehte und den Targaryen-Männern den Regen ins Gesicht trieb. Also gab Argilak den Befehl zum Angriff, und die Schlacht, die die Historiker den letzten Sturm nennen, begann. Die blutigen Kämpfe dauerten bis weit in die Nacht und verliefen längst nicht so einseitig wie Aegons Eroberung von Harrenhall. Dreimal führte Argilak der Arrogante seine Ritter gegen die Stellungen Baratheons, aber die Hänge waren steil und der Regen machte den Boden weich und schlammig. Die Pferde sanken ein und strauchelten, und so verlor der Angriff an Wucht und Schlagkraft. Die Sturmländer hatten mehr Erfolg, als sie ihre Speerträger zu Fuß hinaufschickten. Vom Regen geblendet sahen die Invasoren sie erst, als es zu spät war. Wegen der nassen Sehnen waren ihre Bögen nutzlos. Ein Hügel fiel, dann noch einer. Und beim dritten Angriff brachen der Sturmkönig und seine Ritter in die Mitte Baratheons ein, wo sie sich Königin Rhaenys und Miraxes gegenüber sahen. Selbst am Boden schlug sich der Drache hervorragend. Dickon Morrigan und der Bastard von Castle Black, die die Vorhut befehligten, wurden zusammen mit den Rittern aus Argilaks Leibwache vom Drachenfeuer erfasst. Die Pferde gerieten in Panik, kehrten um, krachten in die Reiterei hinter ihnen und verwandelten den Angriff in Chaos. Der Sturmkönig selbst wurde aus dem Sattel geworfen. Doch Argilak kämpfte weiter. Als Orys Baratheon mit seinen eigenen Kriegern den schlammigen Hügel hinunterstürmte, schlug der alte König eigenhändig ein halbes Dutzend zurück und ebenso viele lagen bereits tot zu seinen Füßen. »Tretet beiseite!« befahl Baratheon. Er stieg ab, um Argilag auf Augenhöhe entgegenzutreten, und bot dem Sturmkönig eine letzte Gelegenheit zur Unterwerfung. Argilag fluchte nur. Und so kämpften sie. Der alte Kriegerkönig mit wehendem weißem Haar gegen Aegons grimmige, schwarzbärtige Hand. Es heißt, jeder habe vom anderen eine Wunde davon getragen. Doch am Ende erfüllte sich der Wunsch des letzten Durrandon. Er starb mit dem Schwert in der Hand und einem Fluch auf den Lippen. Nach dem Tod ihres Königs verloren die Sturmländer allen Mut, und als sich die Nachricht von Argilags Tod verbreitete, streckten seine Lords und Ritter die Waffen und flohen. Einige Tage fürchtete man, Sturmkap könne das gleiche Schicksal erleiden wie Harrenhal, da Argilags Tochter Argella die Tore der Burg verschloss und sich selbst zur Sturmkönigin ausrief. »Sie werde nie das Knie beugen«, erklärte sie Königin Rhaenys, die auf Miraxes zu Verhandlungen in die Burg flog. »Mögt ihr auch meine Burg einnehmen, ihr werdet nichts als Knochen und Blut und Asche gewinnen«, verkündete sie. Doch ihre Soldaten waren nicht so erpicht auf den Tod. In jener Nacht hissten sie das Friedensbanner, öffneten das Burgtor und lieferten Lady Argella nackt und in Ketten Orris Baratheon aus. Es heißt, Baratheon habe sie eigenhändig losgebunden, ihr seinen Mantel umgelegt, Wein eingeschenkt und ihr mit freundlichen Worten vom Mut ihres Vaters und seinem erzählt. Später übernahm er Wappen und Worte des Hauses Durrandon, um den gefallenen König zu ehren. Der gekrönte Hirsch wurde sein Wappen, Sturmkap sein Sitz und Lady Argella seine Gemahlin. Da sich nun Flusslande und Sturmlande in der Hand Aegons des Drachen und seiner Verbündeten befanden, erkannten die anderen Könige von Westeros, dass sie als Nächste an der Reihe waren. In Winterfell rief König Torren zu den Fahnen. Doch angesichts der großen Entfernungen im Norden dauerte es einige Zeit, ein Heer zu versammeln. Königin Scharre aus dem grünen Tal, die Regentin ihres Sohnes Ronnel suchte Zuflucht in Eyri und schickte ein Heer zum Bluttor, der Pforte ins grüne Tal von Arryn. In ihrer Jugend hatte man Königin Scharra als die Blume des Berges gepriesen, die schönste Maid der sieben Königreiche. Vielleicht hoffte sie, Aegon mit ihrer Schönheit auf ihre Seite ziehen zu können, denn sie schickte ihm ein Bildnis von sich und bot an, ihn zu heiraten, wenn er ihren Sohn Ronnel im Gegenzug zu seinem Erben erklärte. Zwar erreichte das Bild Aegon, doch es ist unbekannt, ob er jemals antwortete. Er hatte schon zwei Königinnen, und Scharra Arryn war bereits 10 Jahre älter als er. Inzwischen hatten sich die beiden großen Könige des Westens auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt und ihre eigenen Heere versammelt, um Aegon zu vernichten. Von Highgarden kam Mern der Neunte, aus dem Hause Gardner der König der Weite mit einem mächtigen Heer. Unter den Mauern von Burg Goldhain, dem Sitz des Hauses Esch, traf er Loren den Ersten Lannister, König vom Stein, der sein Heer aus den Westlanden herabgeführt hatte. Gemeinsam verfügten sie über das größte Heer, das man in Westeros je gesehen hatte. 55.000 Mann, darunter 600 große und kleine Lords und über 5.000 Ritter auf Pferden. »Unsere eiserne Faust«, prahlte König Mern. Seine 4 Söhne ritten neben ihm und seine beiden jungen Enkel dienten ihm als Knappen. Die 2 Könige hielten sich nicht bei Goldhain auf. Ein Heer solcher Größe muss in Bewegung bleiben, sonst frisst es das Land kahl. Die Verbündeten brachen sofort auf und stießen durch hohes Gras und goldene Weizenfelder nach Nord-Nordosten vor.